grundsätzlich, das klingt jetzt auch natürlich abgedroschen, ja, aber die Komplexität wird jetzt nicht weniger. So, es drängen immer mehr Marktplätze auch auf den Markt. Jeder will Marktplatz werden. Jetzt war gerade neulich wieder ein Post von Alex Graf von Spryker, der gesagt hat, hey, jeder kann jetzt Marktplatz werden. Und dann gleichzeitig siehst du aber, wie Goertz und Galeria strugglen. Natürlich liegt das dann auch an den Filialen, weiß ich auch, aber auch die Marktplätze heben ja jetzt, gehen ja jetzt auch nicht durch die Decke. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ja, Marktplatz zu sein und auch nicht so einfach auf Marktplätzen erfolgreich zu verkaufen. Aber trotzdem scheint man nicht drum rumzukommen. So. Und diese Komplexität zu managen, wird für viele weiterhin eine Herausforderung sein. Für alle Parteien, auch für uns. Und da versuchen wir dann eben, die Komplexität beherrschbar zu machen durch mehr Software, die sich dieser Komplexität annimmt.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin, Michael.
Moin, Moritz.
Ja, schön, dass du dabei bist, denn ja, gemäß unserem Podcast-Namen Head on Marketplaces wollen wir auch über Amazon hinausschauen. Von daher freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was ihr mit OnQuality macht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ein bisschen als Exot. Ich bin Michael vom Sondern, bin Geschäftsführer bei OnQuality und verantwortlich für die Marktplätze und fürs Marketing. Und ja, OnQuality hilft Marken und Herstellern auf Marktplätzen, nicht nur bei Amazon, live zu gehen. Also sprich auch bei About You, Otto, Zalando natürlich, Decathlon, Sportcheck. Und das sind, ja, im Fokus haben wir die Fashion-Marken, Beauty-Marken, Lifestyle, teilweise auch Nahrungsergänzungsmittel. Und da decken wir alles ab, im Prinzip von der Produktanlage über das Einlagern, die Marktplatzverträge. Wir haben also auch ein eigenes Lager und machen dann im Prinzip Full Service für Marken und Hersteller auf Marktplätzen.
Ja, also schon recht viel höre ich raus. Gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Du hast ja auch schon einige Stationen hinter dir und bringst einige Erfahrungen mit. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen.
Ja, gerne. Also 2010, Anfang meiner 30er, ich bin jetzt 44, 2010 habe ich mich mit einem Studienkollegen selbstständig gemacht im Bereich Business Intelligence as a Service für Online-Shops, für E-Commerce Läden und ja, da die erste Berührung auch schon mit Zalando gehabt und mit Mirapodo als ersten Kunden, Kicks und Co., da sehr datengetriebenes Umfeld gewesen. Damals kam das ganze Thema Google Analytics auf, da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt, eine Firma drauf aufgebaut, Software-as-a-Service-Modell drauf aufgebaut und ja, viele Kunden im E-Commerce, Lacoste, Philipp Plein damals schon gewinnen können und Erfahrung gesammelt. 2017 dann zurück zu meiner Ausbildungsfirma Tesa, dort als Digitalverantwortlicher auch das Marktplatzgeschäft schon stark vorangetrieben, einmal in China im B2B-Kontext auf 1688 und in Europa eben das Vendorenmodell Amazon auf ein Sellermodell gedreht mit einem Team. Das habe ich persönlich verantwortet, aber eben das E-Commerce-Team mit aufgesetzt aus der Digitalabteilung heraus und dort eben ja die ersten Grundlagen gelegt. Und ja, seit April diesen Jahres helfe ich jetzt bei OnQuality mit, dass wir Europas führender Marktplatzaggregator werden, wenn wir es nicht schon sind, weil so transparent ist der Markt da ehrlicherweise gar nicht.
Ja, klingt nach großen Zielen, finde ich gut. Ja, spannend, also was du da alles schon gemacht hast. Ja, deshalb bin ich mal gespannt, was du dazu erzählen kannst. Wir haben uns ja auf dem AOM, also auf unserem Networking-Event in Hamburg, ich meine im Mai,
genau,
vor der OMR kennengelernt. Ja, vielleicht tiefer einsteigen auch, was ihr so macht, war es turbulent jetzt nochmal das Jahr für euch, auch so ein bisschen aus makroökonomischer Sicht oder wie würdest du das beschreiben, ist viel passiert bei euch?
Ja, definitiv. Also erstmal kommen wir ja aus zwei wilden Corona-Jahren, in der und Quality als Firma auch stark gewachsen ist, vom Umsatz her, von der Kundenanzahl her, und das Lager quasi aus allen Nähten platzte. Und insofern haben wir dann dieses Jahr genutzt, um erstmal intern auch viele Prozesse glatt zu ziehen, auch Leute einzustellen. Wir haben über 30 Leute mit dazu geholt, viele Experten mit Wissen. Wir haben den Lagerstandort gewechselt nach Frankfurt oder bei Frankfurt, sind größer geworden dort, letztendlich auch schneller und noch zuverlässiger. Wir hatten letztes Jahr schon den Preferred-Status bei Zalando, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf, was andere Marktplätze so an Anforderungen haben. Und haben das dieses Jahr alles mit der Mannschaft durchgezogen, trotz der Turbulenzen, wie du es gerade sagtest, makroökonomischer Art. Dann kam noch die Otto-Umstellung, Otto Market, die uns da auch in Atem gehalten hat, weil Otto ist für uns ein sehr wichtiger Marktplatz. Also mir war bei Tesa am Ende meiner 5 Jahre so ein bisschen langweilig. Ich war so kurz vorm Bore-Out letztes Jahr und dann, ich wollte was mit mehr Action, und das habe ich dann bei On Quality durchaus bekommen. Da haben wir viel in den letzten 7 Monaten auf die Beine gestellt. Ja. Und?
Also sag du. Ja. Genau, also ich wollte direkt schon weitergehen, weil kann ich mir vorstellen, denn du hast ja am Anfang gerade schon aufgeführt, was ihr so macht. Ja, so, ja. Das ist natürlich erstmal, finde ich, als von der Außenperspektive sehr viel, sehr breit. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel spannend, mal zu schauen, was ist so eigentlich im Kern der USP? Mhm. Wo hebt ihr euch ab? Weil es geht ja los, so wie ich es verstehe, mit einem Rahmenvertrag, was ja ein super Benefit ist. Und dann kannst du nochmal ausführen. Genau. Dann seid ihr irgendwo eine Middleware sozusagen. Ja. Dann hast du das Thema Logistik angesprochen. Genau. Und da würde ich cool finden, mal so rauszukristallisieren, wo ihr genau wie stark seid und wie breit das eigentlich geht. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall eine Herausforderung ist.
Also klassischerweise aufgrund der letzten 2 Jahre finden natürlich immer mehr Hersteller und Marken kommen nicht mehr um Marktplätze drumherum. Ja, das ist, alle, die den Podcast hören, werden jetzt sagen, ja, erzähl mir was Neues. Aber für viele Marken war das natürlich trotzdem irgendwie jetzt Pflicht, bei Zalando, About You, Otto und Co. live zu gehen und sich dort zu präsentieren, weil die Kunden natürlich da gekauft haben. Das heißt, wir fangen erstmal schon da an, dass wir sagen, macht das überhaupt für euch Sinn? Und wenn ja, wie macht das Sinn? Mit welchen Sortimenten macht das Sinn, auf welchem Marktplatz live zu gehen? Das ist ja eben dann doch ein bisschen komplexer. Das heißt, wir schauen uns Sortimentsbreiten, Tiefen an, Preislagen an und fangen erstmal an mit einer Strategie im beratenden Kontext, um dann zu sagen, okay, so und so macht das Sinn. Weil einige Dinge halt einfach auch wirtschaftlich keinen Sinn machen, so. Und das ist vielen nicht klar. Und da fangen wir erstmal an, mit unseren Experten das auszusortieren. Also wichtig, das Thema Category Management dort zu betreiben. Dann zu sagen, okay, wir haben einen Vertrag mit euch, lieber Kunde, und mit den Marktplätzen müsst ihr euch nicht rumschlagen. Die Markenfreigaben übernehmen wir für euch. Wir nehmen die Ware auf Palettencontainern, was auch immer, in Empfang und legen die dann in unser chaotisches Lager, lagern wir das ein und helfen euch dann eben auch, die richtigen Produktdaten, die auch je Marktplatz unterschiedliche Anforderungen haben, so anzureichern, dass die Marktplätze auch eure Produkte live nehmen und freigeben und dass auch der Algorithmus anspringt, so, weil auch der sich anschaut auf den unterschiedlichen Marktplätzen, was steht da eigentlich über das Produkt? Wie ausführlich ist das beschrieben? Wie viele Fotos sind da hochgeladen und so weiter? Das ist auch eine wichtige Aufgabe, die Produktanlage. Und dann drittes Thema nach der Strategie und Anlage, Marketing. Wie kitzel ich den Algorithmus auf dem Marktplatz, damit wir insbesondere am Anfang eben viele Abverkäufe erzielen, um dann ein gutes Ranking aufzubauen. Das ist nicht nur bei Amazon so, sondern auch auf den anderen Marktplätzen. Und dann haben wir es erstmal geschafft. Ja, dann sind wir erstmal gut live und dann stellen die Kunden. Dann liefern wir die Ware, packen wir die Ware, liefern die Ware aus oder übergeben an DHL. Im Fashion-Bereich bleibt es nicht aus, vereinnahmen wir auch die Retour. Das heißt, wirklich diese Ende-zu-Ende-Strecke von, hey, wir haben eine gute Idee, wir glauben, es macht Sinn, auf Marktplätzen live zu gehen, bis hin zum Einzelkunden, bis hin zu der Einzelkunden-Retour bieten wir eigentlich die einzelnen Schritte so an. So sieht das bei uns aus.
So wie ich es verstehe, macht ihr doch auch in der Logistik, also im Fulfillment, einiges selber, oder? Kannst du das mal ausführen?
Richtig, genau. Also wir haben mehrere tausend Quadratmeter Logistikfläche, die wir bewirtschaften und dort in der chaotischen Lagerhaltung eben über 1,5 Millionen Artikel eingelagert haben von den unterschiedlichen Herstellern. Und ja, dort packen wir auch die Sachen für die Hersteller in verschiedene Bundles zum Beispiel oder machen Cross-Docking, wenn wir in andere Lager reinliefern müssen oder nehmen die Ware auch an und führen die Ware zusammen. Das sind alles Logistikdienstleistungen, die wir mit anbieten, bis hin zu, wir nehmen auch eigenes Lager für dich komplett für die Einzelkundenlogistik sozusagen für dich in Betrieb, wenn es sein muss. Also es ist jetzt nicht nur rein auf Marktplatz bezogen, theoretisch möglich, sondern eben halt auch abseits des Marktplatzes bieten wir da verschiedene Dienstleistungen an.
Ja, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, von außen denken viele, beispielsweise, wenn die vielleicht auch bei euch nur die Website sehen würden, euch nicht kennen würden, okay, das ist vielleicht eine Middleware, es ist ein Tool, ne, sozusagen eine Software, und da steckt ja weitaus mehr dahinter, weil ihr wirklich, wie du sagst, vom Anfang bis zum Ende alles begleitet.
Das, so,
von ja, daher hast du ja da einfach krasse Insights.
Ja, also ja. Ich selber komme nicht aus der Logistik und gleich an meinem zweiten oder dritten Tag hatten wir mit Zalando und der Logistikabteilung eben ein Call, da ging es um die Kennzahlen. Delivery on Target, Vereinnahmung der Retoure oder Reimbursement der Retoure und so weiter, die ganzen Kennzahlen. Und da musste ich dann natürlich auch erstmal wieder zurück an die Uni, ja, an die Zalando University, und habe mir da erstmal ein kleines Logistikstudium reingezogen, plus mich mit meinen Kollegen aus dem Bereich ausgetauscht. Sehr spannender Bereich. Und letztendlich wird da meiner Meinung nach das Geld verdient, ja. Aus meiner Zeit, meiner selbstständigen Zeit bei Minubo haben wir viel gelernt über Wiederkaufsraten von Neukunden, die die Ware innerhalb von 24 Stunden bekommen. Die war nämlich viel höher als die Wiederkaufsrate von Neukunden, die Ware erst nach 3 oder 5 Tagen bekommen haben. Also auch das versuchen wir natürlich bei OnQuality irgendwie umzusetzen.
Wenn du schon über Retouren sprichst, verändert sich da was im Markt? Verändert sich da was bei Konsumenten? Oder ist es eigentlich in den letzten Jahren einigermaßen gleich geblieben, dass natürlich beispielsweise im Bereich Fashion oder ja, bestimmte Artikel einfach sehr stark retourniert werden, andere weniger?
Also in den Zahlen kann ich das jetzt so nicht sehen. Wir haben ja relativ viele Daten. Bisher ändert sich auf Konsumentenseite nur das Bewusstsein, würde ich sagen, so, oder man redet da jetzt mehr drüber und kann jetzt nur aus meiner Bubble sprechen, Retouren sind böse, aber ich sehe es in den Zahlen nicht, dass sich das da irgendwie ändert. Es wird mehr auf Marktplatzseite drüber nachgedacht, wie man Retouren effizienter gestalten kann. Jeder kennt das, bestellt was bei Zalando, bekommt 3 verschiedene Pakete. Und idealerweise schickst du sie dann in 3 verschiedenen Paketen wieder zurück, damit es in der Logistik kein Chaos gibt, ja, aber die Retourenzusammenführung zum Beispiel, das ist so ein Thema auf Anbieterseite, so. Aber beim Konsumenten
kann ich da nicht sehen. Führ uns doch mal durch, auf welche Branchen ihr spezialisiert seid.
Wir haben einen sehr starken Fokus auf Fashion bisher gehabt, wobei ursprünglicherweise die Gründer, die Firma gibt es ja schon seit 2011. Der erste große Marktplatz, der damals angeboten wurde, war Neckermann. Und da ging es nicht um Fashion, da ging es um Haushaltsgeräte. So. Also die haben wir auch noch im Sortiment. Schwerpunkt aber Fashion. Haushaltswaren, auch Handtücher, Bademäntel, Beauty ist auch ein immer stärker werdendes Thema, wo wir auch eben schon Kunden haben. Ja, das sind so aktuell so der Fokus.
Okay, ja. Ich würde gerne mit dir mal über die aktuellen Herausforderungen sprechen. Vielleicht einerseits sozusagen für euch, ich sage es mal als Middleware oder auch allgemein für die Branche von diesen Anbietern, was sind sozusagen ein bisschen Herausforderungen, Chancen und vielleicht auch nochmal größer gedacht aus makroökonomischer Perspektive, viele Unsicherheiten. Ja, wer profitiert aktuell, wer nicht? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen.
Ja, also die, das waren jetzt viele Fragen. Also diese kann man jetzt
ja, fangen an mit welcher du möchtest.
Ja, also grundsätzlich, das klingt jetzt auch natürlich abgedroschen, ja, aber die Komplexität wird jetzt nicht weniger. So, es drängen immer mehr Marktplätze auch auf den Markt. Jeder will Marktplatz werden. Jetzt war gerade neulich wieder ein Post von Alex Graf von Spryker, der gesagt hat, hey, jeder kann jetzt Marktplatz werden. So. Und dann gleichzeitig siehst du aber, wie Goertz und Galeria strugglen. So, natürlich liegt das dann auch an den Filialen, weiß ich auch, aber auch die Marktplätze gehen ja jetzt auch nicht durch die Decke. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ja, Marktplatz zu sein. Und auch nicht so einfach auf Marktplätzen erfolgreich zu verkaufen. Aber trotzdem scheint man nicht drum rumzukommen. So, und diese Komplexität, die erhöhte zu managen, wird für viele weiterhin eine Herausforderung sein. Für alle Parteien, auch für uns. Und da versuchen wir dann eben, die Komplexität beherrschbar zu machen durch mehr Software, die sich dieser Komplexität annimmt. Für den Hersteller bedeutet das, leider entweder Vertrauen in den Anbieter, wen auch immer, aber Vertrauen in den Anbieter oder selber damit auseinandersetzen. Und das tut weh. Ja, das ist nichts, was jemand nebenbei noch machen kann, der dann noch irgendwie den Großhandel betreut oder keine Ahnung, der oder die Praktikantin. Ja, das ist ein Thema, wo man sich wirklich intensivst mit auseinandersetzen muss und wo man auch eine strategische Entscheidung treffen muss, wenn man auf Marktplätze gehen will. Und ja, das ist so ganz allgemein gesprochen. Aktuell haben wir die Situation bei Zalando mit den Markenfreigaben. Das ist, glaube ich, schon eine Challenge, die viele haben und sagen, hey, wie wenn die Tür zu ist von der Disco, ja, dann muss man halt gucken, wie man, ob es andere Wege gibt, irgendwie um reinzukommen. Das ist gerade aktuell so eine operative Challenge. Ja, das ist halt kein offener Marktplatz wie jetzt Amazon. So, das sind so die aktuellen Herausforderungen.
Ja. Du sagst, dass es immer einfacher ist, zum Marktplatz zu werden oder im Endeffekt auch immer mehr Marktplätze kommen.
Theoretisch, aufgrund der technischen oder aufgrund des Angebots der Technologie, ja, den dann zu betreiben und erfolgreich zu sein, das ist dann nicht so einfach. Das war eher so.
Genau, ja. Ich finde, das ist ein Punkt, den man diskutieren sollte und da würde mich mal interessieren, was deine Prognose ist, wenn du mal wirklich 5 oder 10 Jahre in die Zukunft schaust, gibt es dann immer noch Hunderte oder wären es mehr oder haben halt wirklich die ganz Großen das Ganze aggregiert und du hast, klar, man sieht jetzt schon, okay, wird Amazon noch im Bereich Fashion, können wir später nochmal drüber sprechen, hinterherkommen, ne? Wie werden sie aufholen im Vergleich zu den Marktführern, aber wird es halt 5 geben, über die alles läuft oder wird das weiter sein, dass es spezielle gibt, die sich irgendwie herauskristallisieren für bestimmte Branchen oder weil sie besonders nachhaltig sind oder was auch immer?
Ja, ich glaube eher Letzteres, dass wirklich, also ich glaube jetzt halt nicht daran, dass Zalando jetzt auf einmal Fahrräder auch verkauft, ja, oder Nahrungsergänzungsmittel, so. Also können sie vielleicht machen, aber deswegen geht man dann nicht zu Zalando. Der Marketingaufwand wäre aus meiner Sicht viel zu hoch, als dass sie da wirklich einen relevanten Space aufbauen könnten. So, das heißt, ich glaube eher, dass es Letzteres, was du gerade sagtest, dass es eher spezialisiertere Marktplätze gibt. Nehmen wir mal das Beispiel Fahrräder. Da hast du ja ganz andere Anforderungen aus Kundensicht, Konfiguration, 3D-Modelle, AR-Sachen, dann auch in der Logistik, im Fulfillment, ist natürlich was komplett anderes, als ein T-Shirt einzulagern, im Vergleich zu einem Fahrrad. Und dafür musst du dann eben schon spezialisiert sein. Und deswegen glaube ich eher, dass es weitere Nischenmarktplätze gibt, die sich da herauskristallisieren werden. Und es gibt ja auch noch unterentwickelte Segmente und wo nicht immer dann nur Amazon gewinnen wird. So. Und ja, Fashion ist jetzt kein unterentwickeltes Segment, aber Amazon ist zwar groß, aber auch eben nicht auf Platz 1, was das angeht. Und da wird es spannend sein, welche weiteren Features auf Amazon dazu führen werden, dass Leute noch mehr Fashion da kaufen. Weil aktuell wird eher, ja, meiner Sicht eher so funktionelle Segmente sind dort stark. Andere eher nicht.
Ja, du bist gerade schon etwas tiefer reingegangen, was ich gut fand. Hast Zalando als Beispiel genannt, dass vielleicht schwerer geworden ist, reinzukommen, beziehungsweise die grundsätzlich erstmal als geschlossener Marktplatz gelten, wo ihr sozusagen ja unterstützen könnt mit euren, ich sag mal, Rahmenverträgen, Connections, was auch immer. Vielleicht kannst du noch andere Beispiele nennen. Wo sind gerade Potenziale oder was vielleicht auch falsch war? Oder ich kann auch einfach mal Beispiele nennen. Wir sind ja klar auf Amazon spezialisiert, haben uns ein bisschen mehr geöffnet, dass wir auch bei unseren Bestandskunden versuchen möchten, ernsthaft so ein bisschen über den Horizont hinaus aufzuzeigen, was sind andere Top-Marktplätze, dann mit Partnern zusammenarbeiten, trotzdem natürlich und die Kernkompetenz irgendwie nutzen. Aber es, also um ein Beispiel zu nennen, es trudeln bei uns sehr, sehr viele Anfragen rein. Hey, ich möchte bei Zalando Partner werden, ich möchte bei Zalando anbieten, weil wir tatsächlich meine Landingpage gebaut haben, bei Google gut ranken. Und was zeigt mir das? Dass es, glaube ich, vielen gar nicht so klar ist, die noch nicht so tief in der Szene drin sind, in der Branche drin sind. Wie mache ich das? Wie schwer ist das? Wo sind noch Potenziale? Vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen aus dem Nickest Employer, das ist ja genau auch eure Stärke, dass ihr da einfach Bescheid wisst, was geht gerade und was geht nicht.
Ja, ich glaube, dass erstmal so grundsätzlich eine jetzt so ein bisschen eine Konsolidierung eintritt im Sinne von alles überall live nehmen funktioniert halt nicht mehr. So, also auch ein Zalando, auch ein About You, auch ein Decathlon oder ein Sportcheck, die wollen halt sich schon überlegen, was wollen denn die Kunden, wenn sie auf unserer Plattform einkaufen, sehen. Ja? Und ein Sportcheck, Decathlon, die wollen halt wirklich Richtung Sport gehen und auch bleiben. Da kannst du halt nicht mit Sommerkleidern live gehen. So. Und bei Götz, die fing ja dann auch an in der Corona-Zeit, die Kategorien aufzumachen. So. Und bei Zalando ist alles approved worden, du konntest alles raufschieben. Es war fast wie so ein offener Marktplatz in der Hochphase von Corona. Und das ändert sich jetzt. Jetzt ist sozusagen nochmal, wird geschaut, passt das überhaupt noch ins Sortiment oder haben wir genug Marken, die weiße T-Shirts verkaufen, ja, um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen, haben wir ein gewisses, also aus Marktplatzsicht besteht ein Risiko, dass sich dieser Artikel nicht dreht. Auch wenn sie den nicht selber auf Lager haben, schauen die sich sehr genau die sogenannte SKU-Efficiency an. Ja. Das heißt, auch die müssen ja den Content durchschleifen. Auch der Algorithmus sucht sich dann halt, oder der eigene crawlt dann ja über ein so breites Sortiment und nur, keine Ahnung, 20% dreht sich überhaupt und die anderen 80 drehen sich nicht. Das heißt, aus Marktplatzsicht findet dann Umdenken statt. Und das versteht dann vielleicht so eine Marke nicht, die sagt, ey, ich habe doch aber auch coole T-Shirts, die funky aussehen und bei Instagram 50.000 Follower. Auch soll jetzt nicht überheblich klingen, toll, gut, aber das ist nicht das, wo du jetzt aktuell bei Zalando und Co. Große Freudensprünge sehen wirst, wenn du da anklopfst. So. Das ist halt jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr vielleicht oder vor zwei Jahren ein anderes Bild im Markt. Heißt im Umkehrschluss, wenn du eine Chance haben willst, dann, also ich, so wie ich das aktuell sehe, wird es eher Deep Brands treffen, die noch reinkommen, die noch ein gewisses Brand Equity haben, noch nicht live sind, zum Beispiel auf Zalando, die vielleicht für gewisse ZFS oder FBay-Regionen interessant sind, Osteuropa. Also ZFS ist jetzt der Fulfillment Service von Zalando oder About You, wo man sagen könnte, okay, starke osteuropäische Marke oder starke skandinavische Marke, ja, hier könnten wir über ein Fulfillment bei About You oder ZFS-Service die Region einnehmen, ja, aus Marktplatzsicht, und den Service pushen, den Logistikservice pushen, weil auch das ist ein Thema, wo Marktplätze jetzt vermehrt auch Wert drauf legen und diesen Service in den Vordergrund stellen. Das könnte noch ein Hebel sein. Ja, Punkt.
Sag mal, beratet ihr da proaktiv? Also wisst ihr, wo quasi gerade beispielsweise ein Zalando noch Kategoriepotenzial hat und mehr machen möchte? Wisst ihr das und könnt dann auch aktiv auf Brands zugehen, beziehungsweise auf Unternehmen, die ihr schon kennt, weil ihr wisst, die haben dann noch die und die Sortimente?
Ja, würde ich sagen. Also wir haben sehr gute und enge Kontakte schon seit Jahren zu Zalando und auch einige Ex-Zalando-Mitarbeiter sind ja mittlerweile auch bei uns im Team. Also von daher kriegen wir da schon ganz gute Insights oder Richtungen vorgegeben und versuchen dann eben im Vertrieb auch, das in die Richtung zu lenken. Aber gehört halt jetzt ja, ein bisschen auch zur Magic Source von Non-Quality, dass ich da jetzt nicht so in die Breite gehen möchte eigentlich.
Ja. Ja. Sag mal, es wird ja auch eine gewisse Komplexität bei euch geben oder euren Kunden, weil nicht jeder, auch wenn er sich sozusagen für euch entscheidet oder sagt, hey, ich habe jetzt Bock, alle Marktplätze möglichst gut zu bedienen, nur Marketplace macht. So, sondern aus dem Wholesale kommt, also sozusagen Retail, bisher an Amazon, an Zalando, an Otto verkauft hat. So, und dann jetzt beides macht, beides machen möchte, vielleicht auch als Übergangslösung. So, in unserem Bereich nennen wir das ja Hybrid. Genau. Also ich habe einen Seller-Account, ich habe einen Vendor-Account, das wird es bei euch auch geben. Ja. Auf anderen Marktplätzen, ja, da würde mich nochmal interessieren, ist es einfach damit umzugehen? Beratet ihr da auch rein? Wir sehen das natürlich bei vielen Amazon-Kunden, wie tief man dann da rein ja geht in diese Sortimentsstrategie, in diese Preisstrategie, in die Logistikstrategie und das am besten perfekt matchen sollte. Und dann kommen, ich weiß nicht, wie stark das ausgeprägt ist bei Zalando und About You und Co., ja noch Dritthändler vielleicht auch noch dazu. Vielleicht kannst du da so mal so ein bisschen durchskizzieren, was so Learnings sind oder ob du da auch vielleicht ob die Best Practices herauskristallisiert habt, wie man damit umgeht. Und ja, jetzt kommen wieder viele Fragen, wirst du gleich sagen. Auch ob du sagst, das ist alles Übergang und du sagst, in 5 Jahren sind die meisten Großen auch wirklich fast nur Marketplace oder es wird auch nächsten 10 Jahre so sein, dass die Großen ja so eine hybride Lösung haben.
Da fehlt mir noch ein bisschen ehrlicherweise die Erfahrungen aus den letzten 7 Monaten, um da jetzt so ein Siegel drauf zu bappen, dass das jetzt Hand und Fuß hat. Ja? Also ich kann nur, meine Beobachtungen sind, wenn ich dann teilweise von meiner Ansprechpartnerin beim Marktplatz gefragt werde, warum denn bei der einen Marke der Umsatz so unter Vorjahr liegt, ich dann antworte, ja, weil ihr die Marke jetzt nach dem starken Vorjahr in Wholesale genommen habt und ihr die selber verkauft. Ja? Und dass dann quasi die Wholesale-Teams mit den Marktplatz-Teams nicht miteinander reden. Also was teilweise,
ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt.
Teilweise ja. Sehr, sehr absurde Diskussionen sind. Oder, naja, was heißt absurd? Aber es ist halt so. Ne? Und das heißt, auch das ist das, was ich vorhin meinte mit der steigenden Komplexität. Wir bekommen das manchmal gar nicht mit, was ein Otto oder ein About You oder macht. Ja? Und dann auf einmal kämpfen wir um die Buybox mit Zalando sozusagen. Ja? Und auch das ist ein neues Thema, was ich so jetzt stärker sehe für die kommenden Jahre. Also eine Amazonisierung von Zalando und Co. Mhm. Der Kampf um die Buybox und die Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben. So. Und das denke ich schon, dass dieses Hybridmodell wird es weiterhin geben. Ja, es wird immer mal wieder hier einen Deal geben, da einen Deal. Dann gibt es irgendwie marktplatzspezifische Kollektionen von Herstellern, die dann nur im Wholesale angeboten werden, wo wir dann den kürzeren ziehen oder umgekehrt. Nur wir bekommen die Kollektion und der Wholesale guckt traurig. Also ich glaube nicht, dass die Komplexität da abnehmen wird.
Ist für mich auch eine klare Antwort. Also finde ich interessant so zu hören. Sehen wir auch. Thema gab es schon lange. Ich glaube, es wird noch viel, viel komplexer oder der Anspruch wird irgendwann auch höher oder muss sehr hoch sein, um sozusagen auch beide Modelle profitabel und nachhaltig zu fahren. Ne? Also da steckt ja ganz, ganz viel ja, muss einfach sagen, strategische Beratung drin.
Ja, genau.
Okay, ja, aber ist für mich eine klare Antwort. Ja. Sag doch mal, wie sich deiner Meinung nach Marktplätze, du kannst auch spezifischen raussuchen, entwickeln müssen. Also was sagt ihr, sind für euch oder auch für Kunden einfach noch Pain Points, wenn die gelöst sind, könnten eigentlich alle erfolgreicher sein?
Also ganz klar das Thema Artikel-Live-Gang. Da sind alle Marktplätze nicht gut drin. Also kannst du alle in einen Sack tun und draufhauen. Triffst du mal. Richtig, ist jetzt böse. Sorry, ich entschuldige mich hier bei allen Marktplätzen. Mhm. Aber ihr mögt ja Klartext im Podcast und deswegen sage ich das mal so. Also das ist wirklich ein Schmerz. Artikel liegt im Lager. Der Artikel hat die richtige Beschreibung für den Marktplatz, die richtigen Content. Alles ist da und er geht nicht live. So, und dann oder er geht live mit den falschen Preisen oder doppelter Rabattierung und dann fängt unser Team an, das ist ja auch dann im Service enthalten, nachzuforschen, woran hängt es, was ist jetzt das Problem, wie können wir das ändern und so weiter. Das ist ein sehr schmerzvoller Prozess, der anscheinend auf Marktplatzseite, der eine macht es besser als der andere, so okay, aber es ist immer noch täglich Brot, die Artikel-Live-Nahme so hinzubekommen. Insbesondere auch bei teilweise kurzfristigen Marketingaktionen. Ja, dieses Jahr, wir nehmen ja heute am Black Friday auf. Ich verfolge parallel immer so die Umsatzentwicklung live quasi hier im System. Aber viele haben ja Marketingaktionen kurzfristig vorgezogen. Ja, oder haben gesagt, hey, bevor die Ende des Monats zu wenig Geld haben, oder die Gasrechnung, die neue die Erhöhung gekommen ist, lass uns doch mal Mitte November eine Aktion machen. Und dann gab es das Beispiel, diese Gutscheinaktion auf Instagram von About You, und dann die wurde halt 2-3 Tage vorher angekündigt. So, um dann teilzunehmen, musst du Rabatte auf die Produkte geben, dann muss das Ding auch noch durchlaufen. So, und das sind dann Sachen, da wird es dann hektisch auf allen Kanälen und kann dann auch mal was schief gehen, ja, oder eben halt nicht live gehen. So. Und das sind dann Sachen, da müssen wir alle, glaube ich, dran arbeiten, dass es für unsere Kunden besser wird.
Ja, also geht das auch in Richtung Time to Market, oder würdest du sagen, das ist nochmal ein anderes Thema bezüglich Verträgen, geschlossene Marktplätze, und dir geht es wirklich ganz spezifisch um so ein bisschen PIM, Middleware,
ja.
Das wird man
leider. Ja, also das war jetzt ein sehr operatives Thema, Time to Market, ja, oder Time Assortment Go Live nennen wir das. Klar kannst du insgesamt, ne, also das Thema Markenfreigabe, ich sag mal, das ganze Thema Marketing, warum haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, bin ich auch nicht der Experte, dafür haben wir Experten-Teams, aber das ganze Thema Marketing ist auch teilweise noch meiner Meinung nach sehr unterentwickelt. Ja, also ich komme aus einer Welt von vor 10 Jahren, wo es wie mit Badewannenmodell und On-Site-Journey-Analyse und Micro-Conversions halt gefühlt wirklich alles wussten, was denn dann zum Kauf geführt hat und daraufhin optimiert haben, inklusive der Retourenquote, inklusive den Wareneinsätzen. Und jetzt fange ich hier in der Marktplatzwelt an, sozusagen, und habe fast nichts an Informationen. Also von den Marktplätzen. So.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also auf jeden Fall. Also auch bei Amazon, ich meine, die sind mittlerweile krass breit, aber ich meine, wenn man das bei mir auch so aus dem Google-Kosmos kommt und wenn man überlegt, was man da schon 2010 gesehen hat, ne, und dann kommt es langsam nach und jetzt ziehst du auch so ein bisschen die Parallele und sagst, was ist da? Und ich glaube, da ist Amazon teilweise natürlich auch noch weiter als die anderen Marktplätze.
Definitiv.
Aber führ gerne mal aus, ne, was da deine oder deine Erwartung oder deine Hoffnung auch ist. Was soll da passieren?
Ja, also es ist am Ende, klar, die Marktplätze wollen auch Geld übers Marketing verdienen das ist die Amazonisierung, habe ich ja, genau, reden ja alle drüber, macht ja auch Sinn, verstehe ich auch. Nur dann brauche ich halt auch irgendwie mehr Daten, um auch dann wiederum Kunden davon zu überzeugen, dass das was bringt, weil ich höre immer noch, ja, ich hätte das ja auch verkauft, wenn ich kein Marketing gemacht hätte. So. Und dieses AB-Testing und das geht halt nicht. So. Und noch nicht.
Ja, also euch wird es unnötig schwer gemacht, wir kennen das ja auch, oder uns auch, natürlich Argumente zu finden, natürlich auch für den Hersteller zu sagen, hey, mach hier mehr, um das sozusagen nachher hinten raus zu tracken, hat etwas gebracht, und wenn man natürlich ja keine Daten hat, haben die auch teilweise keinen Bock halt zu investieren.
Genau. Okay. Und dann zahlst du irgendwie viel Geld dafür, dass dann irgendwie so ein kleiner Sticker auf deinem Produktfoto, Tipp steht dann da, das ist dann die SBA-Kampagne. So. Und das, also ich glaube, dass da noch viel Entwicklungspotenzial ist und dass wir da noch einiges sehen werden, mehr Möglichkeiten, mehr Branding-Möglichkeiten natürlich auch, beziehungsweise im Branding sind die ja schon relativ weit, das geht, ja. Da machen wir auch viel mit Influencern zusammen und About You zusammen, bis hin zu den Shootings. Das ist schon viel in Bewegung. Aber dieses wirklich performance-orientierte Marketing finde ich noch sehr unterentwickelt. Und ich glaube, da werden wir noch mehr sehen in der Zukunft.
Also nach deiner These, also sozusagen Amazonisierung so der Marktplätze, müsste da ja dann aber auch schnell viel passieren. Beziehungsweise glaubst du auch, dass dann, ich meine, die können sich das ja bei Amazon angucken, dass in 5 bis 10 Jahren die halt auch erheblich ihre Profite durch Werbung machen, weil sie ja beispielsweise bei Amazon sieht man jedes Mal, wenn die Quartalzahlen veröffentlichen, Retail und Marketplace lange nicht so profitabel ist. Also würdest du sagen, das geht in die Richtung oder gibt es da Ausnahmen?
Nee, definitiv geht es da in die Richtung. Okay. Also Fulfillment Services und Marketing definitiv. About You auch mit Scale im Softwarebereich wandelt auf Amazon Spuren sozusagen. Nee, definitiv, da geht die Richtung, da geht die Richtung hin.
Okay, das heißt, man kann ja auch so, oder kann man sagen, oder es ist übertrieben, dass ein bisschen jetzt die Phase vorbei ist, vom Onboarding von alle wollen rein, hin zu, es wird jetzt neue Phase, neue Ära eingeleitet, okay, jetzt bin ich halt da, es wird jetzt auch schwerer vielleicht raufzukommen bei den Geschlossenen, weil das ein bisschen gesättigter ist, und jetzt will ich natürlich sichtbar sein, will verkaufen, das heißt, wie du schon sagst, das Thema Marketing wird jetzt erst bei vielen deutlich relevanter als vor ein paar Jahren.
Ja, definitiv.
Okay, ja, natürlich auch, freut mich natürlich auch zu hören.
Uns wird da nicht langweilig. So. Also euch nicht und uns auch nicht. Ja, und es fängt ja, wie gesagt, also Marketing ist ein großer Part, aber auch das Sortiment, ja. Also das Wettbewerbsumfeld, die Preislagen, also Dynamic Pricing ist ja auch noch ein zartes Pflänzchen, aber auch mal eine Vollkosten, also eine Deckungsbeitragsrechnung zu machen, ja, wirklich zu gucken, lohnt sich das überhaupt? Weil auch da sind ja die Provisionen bei dem einen oder anderen Marktplatz gestiegen, die Fulfillment-Kosten sind gestiegen und in einigen Produktkategorien lohnen sich gewisse Preislagen einfach nicht mehr, wenn du mit einer Retourenquote von 1,5, was auch immer im Durchschnitt reingehst, dann lohnt es sich halt auch nicht mehr. Auch das ist ein Thema, jetzt aus Herstellersicht, wo viel mehr Gehirnschmalz reingesteckt werden muss, nicht nur ins Marketing.
Ja, okay. Ich hätte Lust am Ende nochmal, wir haben es vorhin schon kurz angeteasert, eben konkret über Amazon zu sprechen und Fashion.
Oha.
Da haben wir ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und da wäre jetzt aber trotzdem die Frage, weil wir kennen natürlich auch Gründe und du kennst vielleicht auch Gründe. Was sind denn Gründe, die euch entgegnet werden, warum man da vielleicht erstmal, muss man ganz klar sagen, als Fashion-Player etwas zurückhaltend ist? Und glaubst du, dass Amazon da hinterherkommt? Also, weil wenn man sich Zahlen anguckt, sind die auch teilweise in den USA wirklich krass schon von den Umsätzen. Ja. Also Fashion ist ja nicht klein. Aber irgendwie sagt jeder auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen subjektiv reingeht, so auch im Freundeskreis, fragt man jemanden, da shoppe ich eigentlich ungerne. Oder ich kenne es, wenn ich mal irgendwie einen bestimmten Sneaker haben will oder ein bestimmtes Shirt, dann google ich, dann ist Amazon wieder stark, dass sie dort Sichtbarkeit haben, dann komme ich auf Amazon, dann gibt es aber gar keine Größen mehr oder nur andere Varianten. Und also ich finde, jeder kennt so, oder habe ich das Gefühl aus dem Freundeskreis oder subjektiv, dass es irgendwie alles noch nicht so smooth ist.
Ja.
Und wir kennen es halt auch von der Herstellerseite. Ja, was sagst du dazu?
Grundsätzlich erstmal das Grundprinzip von Amazon, Artikel live zu nehmen, rein technisch funktioniert, ist smooth. was halt nicht, meiner Meinung nach, nicht cool funktioniert, ist so dieses ganze, dass es halt alles ein Format ist, ne? Also ob ich einen Toaster oder ein neues Messer oder mir ein Podcast-Mikrofon kaufe oder ein T-Shirt, es ist halt alles irgendwie in demselben unübersichtlichen Frame. Und da sind wir Konsumenten halt andere Umgebungen, inspirativere Umgebungen gewohnt, von den Online-Shops der, der Marken bis hin zu den Marktplätzen, wobei ich die jetzt auch nicht so super inspirativ oder toll finde, ganz persönlich jetzt, ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon. So, und bei Amazon ist es halt ein sehr, sehr technisches Umfeld gefühlt, ja, so, und das ist das eine, was, glaube ich, sich ändern muss, damit Amazon auch weniger nur die Bedarfsdeckung ist für, ich brauche mal warme Handschuhe für meine Kinder oder Gummistiefel, wo wir sehen, dass das so eine der die Topseller sind, ja, wenn wir auf unsere Kunden schauen, sehen wir dann, sehen wir halt eher so in dieser Funktionskleidung eher so ein Schwerpunkt bei Amazon. So, und von daher, das Inspirative muss besser werden in der UI. Und dann könnte auch ein Grund sein, dass ein paar Middlewares halt es nicht ermöglichen, dass du Amazon-spezifischen Content über sie ausspielen kannst. So, das heißt, du hast dein Zalando-Content auch bei Amazon. Das funktioniert aber nicht bei Amazon. Du musst Amazon-spezifischen Content ausspielen. Und ja, das ist jetzt eins der neuen Features bei uns aus der Software, dass wir genau das eben ermöglichen, weil wir gesehen haben, da geht die Fashion zieht an, auch bei Amazon. Wir müssen da darauf reagieren, dass wir auch da den Algorithmus vernünftig mit dem richtigen Content versorgen. Und das ist auch bestimmt bisher immer so ein Showstopper gewesen.
Ja, finde ich interessant zu hören, weil ich mich immer frage, was ist es wirklich? Ich meine, wir betreuen seit Jahren auch sehr erfolgreich mittelgroße und sehr große Fashion-Player aus verschiedensten Fashion-Kategorien. Nichtsdestotrotz sind viele irgendwo immer wieder zurückhaltend oder wir sehen auch einfach Probleme. Und ich frage mich immer, ist es wirklich dieses, dass diese Inspiration fehlt? Also, dass ich jetzt nicht so krass wie auf dem Pinterest, Etsy, Zalando, was auch immer, individuell mich präsentieren kann? Und ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, so merken wir es zumindest, jetzt um mal ins Detail zu gehen, der Pain ist eher, ich bin Calvin Klein, ich habe da meine Top-Unterwäsche-Artikel, die haben jeweils verschiedene Größen, verschiedene Farben und dann geht schon los, dass man immer noch nicht gewährleisten kann, dass das ganze Konstrukt, also wir nennen es mal Variantenkonstrukt, mal einen Monat sicher zusammenbleibt. Ja. Ich meine, das sind ja Basics, ne, ohne jetzt noch tiefer reinzugehen, weil irgendwie aus technischen Gründen Inhaltshoheit, was auch immer da was auseinanderfliegt, was wir zum Beispiel auch wieder mit Monitoring-Lösungen dem entgegenwirken, das heißt alles tun, was man so machen kann, aber für uns natürlich auch deutlich aufwendiger ist und ja, also deshalb frage ich immer viele und ich glaube, dass es vor allem auch technisch eher noch die Probleme sind und gar nicht mal, weil man sagt, okay, Amazon verbinde ich jetzt nicht mit Fashion.
Ja, also das ist auch, sehen wir auch, so ein großer Umsatztreiber, das Parent-Child-Geschichten, Farbauswahl, dass das alles zusammenbleibt, funktioniert bei Otto deutlich besser. Ja, da sehen wir richtig,
glaube ich.
Ja, sozusagen. Aber ich arbeite nicht bei Amazon, keine Ahnung, was die vorhaben, ob die sich darum kümmern. We don't know, we will see. Definitiv zieht es, sehen wir auch in unseren Zahlen. Amazon ist jetzt nicht bei uns Marktplatz Nummer 1, aber wächst dieses Jahr extrem stark. Mhm. Ja, und von daher haben wir darauf reagiert und legen da auch mit Partnerschaften, wie zum Beispiel mit euch, ja auch da Schwerpunkt drauf und freuen uns auf, was da kommt. Ja, wir nehmen alle Herausforderungen an.
Ja. Glaub auch, dass da erheblich was sich tun wird. Das hört man ja oft, dass viele dann noch gar nicht so hohe Anteile haben. Also Fashion Player sozusagen, was die Amazon-Umsätze angeht. Bin ich gespannt. Glaube aber auch, da wird sich ernsthaft was entwickeln. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Das frage ich auch viele so im Bekanntenkreis, im Umfeld. Was ist denn so dein Blick aufs nächste Jahr? Weil es ja einfach gewisse Unsicherheiten gibt. Kannst auch in einem Satz beantworten. Du darfst nur nicht sagen, weißt du nicht. Weil irgendwie eine Prognose musst du ja auch haben. Ja. Was ist irgendwie dein Gefühl fürs nächste Jahr, was E-Commerce, was Marketplace-Umsätze angeht?
Also ganz subjektiv, ich gucke auf das, was das Team hier bei OnQuality geschafft hat. Wir sind jetzt, haben viele Dinge verändert, in Bewegung gesetzt und tolle Leute an Bord genommen, die tollen Leute, die schon da waren, mit an Bord gehalten. So. Und von daher bin ich ganz optimistisch fürs nächste Jahr für uns, weil wir jetzt aus makroökonomischer Sicht noch nicht die Größe haben, dass wir das jetzt irgendwie merken würden. Von daher bin ich sehr, sehr positiv und hoffe, dass das ganze Thema Ukraine endlich aufhört und wir dann wieder in Frieden leben können. Ja, das bei einem Business Talk sind das hier auch teilweise echte Luxusprobleme, über die wir reden. Das ist so. Da bin ich. Wir haben auch halt Kollegen aus dem Land und ist dann täglich teilweise auch nochmal ein Thema, auch ganz unbewusst sozusagen. Insofern, das hoffe ich einfach.
Ja, finde ich gut, dass du es nochmal so konkret erwähnst. Und ja, ich danke dir für deine Einschätzung und danke dir herzlich für den Podcast. Und dann bis bald.
Danke euch, danke dir. Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.